Lernen Sie oder Ihr Kind eine Fremdsprache? Oder kennen Sie jemanden, der es gerade tut? Die SBS National Languages Competition 2018 ist genau das Richtige für Sie. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au/nlc18.
Mein Name ist Günther Krings. Ich bin parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren. Und das bereits seit 5 Jahren und seit 16 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis München-Gladbach, ganz im Westen unseres Landes im Rheinland. Und bin jetzt hier auf einer Dienstreise, erstmalig in Australien, wo wir hauptsächlich Fragen der Terrorismusabwehr, aber auch allgemein auch Fragen der inneren Sicherheit behandeln. Und ich hatte eine Reihe interessanter Gesprächspartner und hatte Termine in Canberra und Sydney.
Sie haben hier auf einer Counter-Terrorism-Konferenz haben Sie eine Rede gehalten. Was sind die großen Themen momentan bei Counter-Terrorism?
Also wir haben eine Counter-Terrorism-Konferenz vor allem gehabt in Canberra. Es war eine sehr große Veranstaltung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, die diesen Besuch initiiert hat und organisiert hat. Frau Gorawanschi leitet unser Büro in Canberra für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das ist eine tolle Sache, dass wir jetzt erstmalig auch hier in Australien vertreten sind. Und die Konferenz war in Canberra. Und wir hatten einen kleineren Roundtable zu einem gleichen Thema hier in Sydney. Und wir haben, glaube ich, sehr ähnliche Bedrohungsszenarien, das haben wir festgestellt. Wir haben einerseits natürlich immer noch die Sorge vor großen Anschlägen. In Australien ist ein Anschlag auf ein Flugzeug abgewehrt worden oder bereits so früh entdeckt worden, dass er eben nicht zur Ausführung kommen konnte. Wir haben natürlich leider in Europa auch in den letzten Jahren auch erfolgreiche Anschläge gehabt, wenn wir uns erinnern an das Attentat auf dem Berliner Breitscheidplatz, Weihnachtsmarkt, noch nicht so lange her. Aber wir haben auch die Sorge, das ist das zweite Szenario, vor Einzeltätern, die vielleicht ganz lose vernetzt sind, aber mit einem Messer, mit einem Auto, mit dem sie in eine Menschenmenge hineinfahren. Und da haben wir hier schon ja Beispiele auch gesehen, in Australien leider auch. Aber es geht natürlich auch um die ganzen Fragen rund um Deradikalisierung, Prävention. Wenn wir beispielsweise sehen, dass wir in Australien, aber erst recht in Europa viele Menschen hatten, teilweise sogar mit der nationalen Staatsbürgerschaft, mit der deutschen Staatsbürgerschaft, die nach Syrien, in den Irak gegangen sind, um dort zu kämpfen und die jetzt zum Teil wieder zurückkommen. Wie gehen wir mit denen um? Manche von denen können wir ins Gefängnis bringen, weil sie Straftaten begangen haben und wir das auch nachweisen können. Bei anderen wird es darauf ankommen, sie zumindest zu beobachten und oder vor allem zu versuchen, sie zu deradikalisieren, wieder sozusagen in ein normales Leben zu integrieren. Alles keine einfachen Aufgaben und das hat auch dann viel mit Integrationsfragen zu tun.
Ja, wir haben das ja auch gerade in Köln gesehen, wo es ja einen Attentat gegeben hat mit einer Geiselnahme. Dieser Täter hätte ja auch schon längst in sein eigenes Land zurückgeführt werden sollen, ist aber nicht passiert.
Ja, wir haben nicht nur Fälle, wo Täter hätten abgeschoben werden müssen, sondern vor allem noch mehr Fälle, wo sie hätten in ein anderes europäisches Land überführt werden müssen, weil das für sie zuständig ist. Wir haben in Europa eine bestimmte Regelung, das Dublin-Verfahren, das so nennt sich das nach dem Vertrag, der das mal dazu geschlossen worden ist, wo dasjenige Land in Europa, in der Europäischen Union zuständig ist für die Durchführung eines Asylverfahrens und dann auch letztlich für die Abschiebung, wenn es abgelehnt wird, wo der Mensch erstmalig europäischen Boden betreten hat. Wenn man das ernst nehmen würde, hätten wir in Deutschland so gut wie gar keinen Flüchtling oder Asylbewerber. Faktisch haben wir aber leider Nordrhein-Westfalen, mehr als in ganz Italien. Von daher ist auch die Frage, wer ist wo überfordert in Europa. Wenn man die Zahlen sich genau anguckt, kriegt man ein ganz anderes Bild, als man so landläufig annimmt. Und insofern waren die Behörden in den letzten Jahren überfordert, angesichts der großen Zahl diese Überstellungen auch zu machen. Da gibt es bestimmte Fristen, die einzuhalten sind. Ich glaube, es läuft jetzt besser. Wir haben jetzt auch einen Flüchtlingsausweis mit Fingerprinting. Wir haben ein zentrales Datensystem. Die Zeiten, wo sich die Menschen praktisch das Land, zum Teil sogar die Stadt aussuchen konnten, faktisch, wo sie ihr Asylverfahren durchführen wollten, die sind vorbei. Es ist wieder Ordnung zu Verfahren gekommen, aber es gibt immer noch die Altfälle, wo eben jemand geblieben ist, obwohl er hätte damals abgeschoben oder überstellt werden müssen.
Sagen Sie, Australien hat ja eine ganz harte Linie gegenüber illegalen Einwanderern. Ist das ein Beispiel für Europa?
Gut, es kann, glaube ich, schon deshalb kein Beispiel sein, weil man die Verhältnisse, auch die Meeresverhältnisse um Australien herum schwer mit dem Mittelmeer vergleichen kann. Selbst im Mittelmeer gibt es Tote und eine gefährliche Überfahrt, aber die Entfernungen sind dort an vielen Stellen doch deutlich noch mal kürzer als an der Nordküste Australiens zu seinen Nachbarinseln. Das ist halt schon ein Unterschied. Dann erscheint die Politik natürlich in der Tat von Australien sehr hart und auch was die Konsequenzen, die dazu führen. Ich habe aber ein gewisses Verständnis dafür, dass man sagt, gerade weil auch die Überfahrt vielleicht noch gefährlicher ist nach Australien, wollen wir auch niemanden ermutigen, das zu tun. Und das ist auch das Dilemma, was wir in Europa haben. Einerseits wollen wir niemanden ertrinken lassen im Mittelmeer. Auch die deutsche Bundeswehr, die Marine ist hier mit anderen zusammen im Einsatz, um Menschen zu retten. Aber Faktum ist auch, wenn man Menschen rettet, kann das wieder viele ermutigen, den Weg zu probieren. Und nicht alle werden dann gerettet. Insofern ist das ein wirklich ganz großes moralisches Dilemma. Und weder die Einstellung der Seenotrettung ist, glaube ich, eine moralisch saubere Lösung, noch jetzt nun sie noch zu intensivieren, wäre eine moralisch saubere Lösung, weil wir Menschen zu einer Überfahrt animieren, die tödlich enden kann.
Wenn wir nochmal zum Terrorismus zurückkehren, gerade heute und gestern reden wir ja von diesen mysteriösen Letterbombs, die an prominente amerikanische Politiker verschickt werden. Was ist Ihr Urteil über diese Situation?
Also so eine Situation sollte man nicht beurteilen, bevor man nicht die Fakten auf dem Tisch hat. Und das ist jetzt erstmal wichtig, dass das konkret ermittelt wird. Natürlich gibt es jetzt Vermutungen, die ins Kraut schießen. Eine davon ist, dass in den Vereinigten Staaten der Politik in den letzten Jahren doch ein Klima der Aggression, des Hasses entstanden ist. Manche sagen sogar, da ist, und da spricht auch was für, auch die Umgebung um Donald Trump nicht ganz unschuldig daran, die vielleicht da einen gewissen Anreiz oder eine gewisse Grundlage dafür geschaffen haben. Aber nochmal, ich glaube, das muss man jetzt vernünftig untersuchen. Das ist jedenfalls besorgniserregend. Das ist auch nicht das erste Mal. Wir hatten ja auch schon mal so dieses Kontrax-Thema, wo auch bestimmte Giftstoffe dann per Brief verschickt worden sind.
Gibt es da eigentlich auf der Welt, Sie waren ja gerade bei so einer Konferenz, gibt es da eigentlich eine größere Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden? Es gibt ja diese Five Eyes, zu denen die Australier und die Kanadier und die Amerikaner und die Engländer gehören und die Neuseeländer. Mhm. Wir stehen da so ein bisschen außen vor.
In der Tat, zu den Five Eyes gehören wir nicht, auch die Franzosen gehören nicht dazu und andere europäische Länder. Wenn jetzt die Briten mit dem Brexit rausgehen, ist sozusagen kein einziges EU-Land mehr bei den Five Eyes dabei. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch außerhalb dieser Organisation, die auch mehr historisch auch zu erklären ist, das ist jetzt so im, glaube ich, Zweiten Weltkrieg schon entstanden, da waren wir halt auf anderen Seiten und das kann man jetzt auch nicht, ich glaube, es wäre keine Lösung, wenn wir jetzt sagen würden, wir treten da jetzt bei oder stellen auf einen Antrag auf Mitgliedschaft, das ist, glaube ich, nicht der richtige Schritt, sondern es gibt Kooperationen auch bilateral, aber auch multilateral, in der NATO auch zum Beispiel, aber eben auch durch direkte Kontakte darüber hinaus. Es gibt Verbindungsbeamte zwischen den Ländern, es gibt Austausch und insofern ist die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, glaube ich, auch nach 9/11 noch mal intensiver geworden und auch zu Recht. Weil das, was wir an islamistischen Terror jetzt erleben, ist eben ein weltumspannendes Phänomen. Das betrifft Australien, betrifft Europa, betrifft nahezu jeden Winkel dieser Erde. Und das eben anders, als was wir in Europa beispielsweise auch hatten in den letzten Jahrzehnten, regionalen, nationalen Separatismus, Nordirland, Baskenland und ähnliches. Das waren, oder selbst die RAF war zwar gewisserweise vernetzt, aber weit weniger als der islamistische Terror. Und das sind eben eher nationale Phänomene gewesen. Und jetzt haben wir internationale Phänomene, leider übrigens auch zunehmend in anderen Bereichen. Wenn man sehen, wer alles beim G20-Gipfel gewaltsam demonstriert hat, das waren eben nicht nur Deutsche, sondern die kamen aus Europa und darüber hinaus. Wir haben selbst beim Rechtsextremismus jetzt Tendenzen einer gewissen Vernetzung, da natürlich noch viel verhaltener, weil die sehr nationalistisch agieren. Also es macht wirklich Sinn und das passiert auch, mehr zusammenzuarbeiten.
Viele Leute haben ja Angst vor dem Terrorismus. Wie sehen Sie denn das? Ist die Gefahr des Terrorismus am Steigen?
Das ist so allgemein schwer zu sagen. Zunächst mal, wenn wir von Angst zerfressen würden, hätten die Terroristen das erreicht, was sie erreichen wollten. Ein Erfolg, auch eines fehlgeschlagenen Anschlags, kann schon sein, wenn man überreagiert. Davon geht es darum, die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Es geht darum, nicht leichtsinnig zu sein, aber auch nicht überzureagieren. Insofern kann man nicht unbedingt sagen, dass die Sicherheitslage heute viel schlechter als vor ein paar Jahren ist. Aber natürlich, wenn man mal etwas weiter zurückgeht, ist islamistische Terror ist ein virulentes Phänomen. Das gab es so vor 20, 30 Jahren kaum in unseren Gesellschaften, in westlichen Gesellschaften. Und das müssen wir schon ernst nehmen. Man muss immer gucken, wenn man eine neue Gefahr identifiziert, was kann man und muss man dagegen machen. Man sollte sich davor schützen, auch der einzelne Bürger kann etwas tun, aufmerksam beobachten, wenn irgendwie ein Koffer da allzu lange rumsteht. Es ist schon sinnvoll, eine gewisse Aufmerksamkeit für das Thema zu haben, aber eben keine Angst zu entwickeln. Und deshalb müssen wir heute übrigens noch stärker auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse zurückgreifen. Wir müssen noch mehr es rauskriegen, wann vielleicht ein Anschlag geplant ist, weil dieser passive Schutz, wir schützen mal die 100 gefährdetsten Menschen der Republik, macht bei dieser Terrorbedrohung gar keinen Sinn mehr.
Da kann ich Ihnen und uns nur eine sichere Zukunft wünschen.
Das wünschen wir uns auch und wir tun auch einiges dafür.
Dankeschön.
Gerne.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.